Deutschlandfunk, Lebenszeit.
Heute mit Bettina Köster. Schön, dass Sie dabei sind.
Geschlechtergerechte Sprache. Ich finde eigentlich jeder so, wie er mag.
Ich finde, es ist sehr wichtig für unseren alltäglichen Dialog. Es ist aber auch manchmal schwierig, weil man dran denken muss, es zu tun einfach.
Wir haben die ganzen Jahre damit gelebt, ohne diese Sprache. Und wir haben uns nie was Böses dabei gedacht. Ne? Also ich finde das alles ein bisschen umständlich ist es geworden. Ne?
In meinem normalen Sprachgebrauch ist es oft tatsächlich ein Hindernis, weil es halt schwierig ist, wenn man die ganze Zeit noch überlegen muss, okay, wie drücke ich das jetzt gendergerecht aus, wenn man eigentlich nur darüber reden möchte, was man gestern am Tag gemacht hat.
Da bin ich sehr dafür. Es muss nicht, wenn eine Frau der Chef ist, muss das nicht heißen Chef, sondern Chefin.
Also ich selber benutze sie, gendergerechte Sprache, finde es auch wichtig. Gleichzeitig, je nachdem, vor wem ich spreche, lasse ich es dann auch sein. Also wenn ich zum Beispiel von einem Herren-Kegel-Club spreche und irgendwas erreichen will, dann lasse ich es eben sein.
Tja, auch eine Möglichkeit. Eine bunte Mischung aus Antworten zur geschlechtergerechten Sprache, die meine Kollegin Theresa Bohrer gesammelt hat. Da spielt scheinbar Bequemlichkeit, Gewohnheit und die Zuhörerinnengruppe eine Rolle. Auf jeden Fall wird schon seit Jahren darüber gestritten, nicht nur unter Linguisten, sondern auch unter Kollegen, Freundinnen und Familie. Zankäpfel sind beispielsweise das große I in der geschriebenen Sprache oder das Gender-Sternchen, was immer häufiger vorkommt, das auch immer mehr Institutionen nutzen. Im vergangenen Jahr sorgte die Duden-Veröffentlichung Richtig Gendern für stürmische Proteste und Anfang März dieses Jahres rief der Verein Deutsche Sprache zu einer breiten Front gegen den Gender-Stern auf. Schon nach wenigen Wochen unterstützten den Aufruf über 70.000 Menschen inzwischen, überwiegend Prominente aus Politik, Kultur und Wissenschaft. Man bekommt den Eindruck, wenn es in Deutschland um Veränderungen in der Sprache geht, dann beginnt es heftig zu brodeln im Kessel. Deshalb sind wir heute neugierig, wie Ihre Meinung zur geschlechtergerechten Sprache ist. Brauchen wir sie? Trägt sie zur gesellschaftlichen Sensibilisierung bei? Sollte ich Sie jetzt als Hörerinnen und Hörer ansprechen oder lieber nur liebe Hörer oder gar Hörende? Sie haben die Wahl. Rufen Sie uns jetzt an unter der Telefonnummer 00800 44 64 44 64. Noch einmal 00800 44 64 44 64, eine kostenfreie Nummer. Oder Sie schreiben uns eine Mail an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Und unsere Diskussion wird bereichert durch einige Gäste. Ein Gast ist hier bei mir im Studio, das ist Oliver Bär. Er ist Geschäftsführer des Vereins Deutscher Sprache in Dortmund. Grüße, Herr Bär.
Hallo.
Von Mainz aus dazugeschaltet ist die Linguistin Professorin Damaris Nübling und auch Sie begrüße ich. Hallo, Frau Nübling.
Ja, guten Morgen.
Und in Berlin schließlich ist mit dabei Svenja Gräfen. Sie ist Schriftstellerin und nennt sich selbst feministische Aktivistin. Hallo, Frau Gräfen.
Hallo, guten Morgen.
Herr Bär, prominente Namen stehen auf dieser Aufrufliste, die Sie ins Internet gestellt haben, also Protestliste gegen den Genderstern. Von der Schriftstellerin Monika Maron, dem Journalisten und Sprachkritiker Wolfgang Schneider bis zur ehemaligen Bundesministerin Christina Schröder. Waren da auch, sage ich jetzt mal, ganz normale Menschen dabei?
Naja, ich würde mal sagen, die meisten sind ganz normale Menschen.
Also nicht
die
prominente
Erstunterzeichner und die Prominenten, die dann auf der Website da auf dieser Seite erscheinen, die stechen wahrscheinlich hervor. Aber über 70.000 würde ich mal sagen, das sind nicht nur Prominente.
Vielleicht erklären Sie uns mal, warum so heftig gegen diese Veränderungen in der Sprache protestiert wird. Also da wird ja auch von Genderunfug, Verzerrung der Sprache geredet. Da ist eine große Wut dabei. Was spricht dagegen, dass man die Frauen einfach, sage ich jetzt mal, mit berücksichtigt durch ein Sternchen, durch ein In?
Ja, hier vermengen sich ein paar Dinge, die miteinander ursächlich nicht so irrsinnig viel zu tun haben. Also die sich so ein bisschen überlappen an den Rändern, aber eigentlich getrennt betrachtet gehören. Ich glaube, wir sind uns sicherlich inzwischen einig in dieser Gesellschaft, dass in Sachen Frauenrechte, Rechte aller Geschlechter, sollten wir genauer sagen, zwar viel erreicht ist, aber noch eine Menge zu tun ist. Aber in die Sprache einzugreifen, da muss man jetzt schon mal genauer hinschauen. Also der Ausgangspunkt dass die Sprache sich entwickle, der führt so ein bisschen in die Irre, in dieser Ausdrucksweise. Sie kann sich nicht entwickeln, wir entwickeln sie. Sie und ich, Frau Nübling, Frau Gräfen, wir tun eine ganze Menge dazu, wie wir die Sprache entwickeln. Was wir jetzt beobachten mit dem Sprachgendern, gerät aber mehr zu einem Eingriff von oben, zu einer Nötigung. Und da reagieren offenbar die Bürger doch empfindlich, auch zu meiner Überraschung.
Eingriff von oben, Nötigung. Frau Nübling, sehen Sie das auch so?
Nein, ich sehe das überhaupt nicht so. Ich bin Sprachgeschichtlerin nebenbei bzw. hauptberuflich und kann nur sagen, dass Sprache sich immer wandelt und dass das beste Lebenszeichen auch einer Sprache ist. Und was wir jetzt beobachten, ist ein ganz interessanter Sprachwandel. Sprachwandel geht sehr oft auf eine Demokratisierung der Sprache zurück. Diesen Schub erleben wir gerade. Es melden sich jetzt eben auch andere Bevölkerungsgruppen, die bislang weitestgehend ausgeschlossen waren oder zumindest unterrepräsentiert waren, zu Wort. Das ist sehr bunt. Da gibt es sehr viele unterschiedliche Vorschläge. Es sind nicht nur sozusagen die zweite Hälfte der Gesellschaft, die Frauen, sondern eben auch Menschen jenseits der Binarität. Das wissen wir ja, dass die jetzt auch das Wort ergreifen. Und das führt jetzt zu einer ganz bunten Mischung an Vorschlägen. Niemand schreibt was vor, das möchte ich gleich mal ganz deutlich sagen. Alle dürfen, sofern sie nicht in Schule und Behörden schreiben müssen, dürfen weiterhin schreiben und sprechen, wie sie wollen. Das wird so als Diktat aufgefasst, was es nicht ist.
Aber warum ist das so, Frau Nübling? Das finde ich eine interessante Sache, weil das trifft ja wahrscheinlich auch diesen Punkt, den Herr Bär gerade sagte, dass das als Nötigung oder eben als Eingriff von oben, also wenn eine Stadt beispielsweise wie Hannover, die ja Vorbereiter ist, was gendergerechte Sprache angeht, wenn die solche Vorschläge macht. Warum fühlen sich dann die Bürger so bevormundet?
Ich glaube, die wenigsten fühlen sich bevormundet. Die melden sich am lautesten zu Wort. Sie haben ja gesehen, dass eingangs eigentlich gerade die jungen Leute, das ist sehr interessant, ich übrigens bin nicht mehr jung, also ich staune, wie lässig und entspannt die jungen Leute eigentlich jetzt pro sind. Sie haben es ja gehört und auch versuchen, es zu machen. Es gibt noch eine bunte Mischung, es gibt viele Verfahren. Das verunsichert, weil viele Ordnungen jetzt oder schon längere Zeit zerbrechen. Erst war es die Religion, jetzt ist es die Geschlechterordnung. Sprache ist etwas, an das man sich lange hält oder gerne hält, weil das so die letzten Gewissheiten sind. Die hat man mal gelernt. Man denkt, die sei fix, die sei unveränderlich, die sei grammatisch normiert. Ist ja auch nicht ganz falsch, aber Sprache war schon immer das Produkt von kollektiven Äußerungen. Und jetzt erleben wir gerade einen dramatischen Schub, wo eben besonders viele Bevölkerungsgruppen auch ihre Rechte einfordern. Das wird sich in einer bunten Mischung langfristig manifestieren und nicht in irgendeiner radikalen Durchsetzung irgendeines Verfahrens, so wie es ja gerne schief dargestellt wird, unter anderem auch von dem Aufruf. Und ich bin einfach nur gespannt, wo sich das einpendelt und mändelt. Es wird bestimmt nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Warten wir es ab. Ich bin gespannt.
Aber wenn man jetzt diesen Titel der Duden-Veröffentlichung des letzten Jahres sieht, richtig gendern, dann bekommt man ja schon irgendwie so den Eindruck, ja, so muss man es machen.
Nein, überhaupt nicht. Diejenigen, die sich da geäußert haben, ich behaupte mal, 90% haben nicht mal reingeschaut und die anderen 10% nicht 3 Seiten gelesen. Das, was der Duden schreibt, vorschlägt, das sind Vorschläge für die, die sich dafür interessieren, wie man sich geschlechtergerechter ausdrücken könnte. Die häufigsten Anfragen bei der Duden-Beratungsstelle sind solche Fragen, wie kann ich mich elegant geschlechtergerecht ausdrücken? Also hat der Duden reagiert und hat ein Angebot gemacht, das sich durchaus an die Normvorgaben hält. Also Sie finden da auch nicht die Proklamierung des Sterns, weil der ja noch normwidrig ist, wie wir alle wissen. Aber es gibt da, und zwar im schönen portioniert, wenn Sie ein wenig gendern wollen, dann machen Sie das, wenn Sie stärker wollen, das. Das würden wir Ihnen nicht anraten, zum Beispiel sowas wie Bürgerinnensteig, davon rät der Duden sogar ab. Also es gibt da unterschiedliche Stufen, die er vorschlägt und niemand muss irgendetwas machen. Es ist eine Reaktion auf ein Bedürfnis, auf ein großes Bedürfnis in der Gesellschaft.
Herr Bär.
Naja, also was man als Nötigung empfindet und was als Nötigung gemeint ist, das ist ja offenbar eine Streitfrage. Also Die Menschen, mit denen ich zu tun habe, empfinden es als Nötigung, wenn sie so angesprochen werden. Also du hast dich jetzt falsch ausgedrückt und du musst dich jetzt anders ausdrücken. Aber gut, darüber kann man streiten. Ich frage mich was ganz anderes. Wird es wirklich dazu führen, dass wir sensibler sind für Geschlechterfragen? Oder tragen wir hier einen Stellvertreterkrieg aus, der zur Sache eigentlich herzlich wenig beiträgt?
Vielleicht lassen wir mal einen Hörer zu Wort kommen. Lothar Redes hat sich gemeldet aus Berlin und er schreibt, die gendergerechte Sprache ist letztlich eine feministisch überformte Sprache, die sich mit der Political Correctness rechtfertigt. Es ist schon ärgerlich genug, dass irgendwann diese Pandora-Büchse aufgemacht wird und jetzt jeder, der nicht von den Wächtern politisch korrekter Sprache angefeindet werden will, immer beide Geschlechtsformen benutzen muss. In Politik und Medien greift immer mehr eine politisch korrekte Kunstsprache um sich, die in ihrer Abgehobenheit an das höfische Zeremoniell der Barockzeit erinnert. Allein das Volk spricht so nicht. Jetzt schauen wir mal einem Teil des Volkes ein bisschen aufs Maul, sage ich mal. Und zwar ist das Svenja Gräfen, die ja von Berlin aus dazu geschaltet ist und die aber auch eine aktive Poetry-Slammerin ist. Das heißt, sie tritt öffentlich mit ihren Gedanken zur geschlechtergerechten Sprache auf. Und da hören wir jetzt mal rein.
Er fragte, ob wir auch welche von diesen Feminazis seien, die er aus dem Internet kenne, sprang daraufhin auf, installierte seinen Körper auf der wackeligen Bank und startete sein Referat. Es war wie ein Unfall. Man musste einfach hinschauen. Der Kellner hinter dem Tresen stellte skeptisch die Musik leiser, die Menschen um uns herum stellten ihre Gespräche ein und hielten mit hochgezogenen Augenbrauen ihre Biere in den Händen. Oder muss ich jetzt schon sagen, Menschinnen? Ich schließe die Augen. Es ist still in der Kneipe, ungewöhnlich still. Bloß das Summen des Getränkekühlschranks ist zu hören und das leise Knarzen der Bank, auf der das Männchen noch immer steht. Also, im Prinzip hast du es ja erkannt, ruft plötzlich jemand in die Stille. Wir sind alle bloß Menschen. Aber Dude, lass das mit diesem Menschen. Das ist echt ein total bescheuertes Wort. Eine Frau in der hinteren Ecke erhebt sich. Sie sagt, was natürlich nicht heißt, dass das Gendern der Sprache an sich unwichtig ist. Ich meine, ist ja logisch. Was wir sagen, denken wir. Was wir denken, sagen wir. Was wir sagen und denken, formt unsere Realität und so. Entschuldigung, haben das alle verstanden? Ich bin Psychologin und Sprachwissenschaftlerin und ich vergesse manchmal, dass das nicht alle studiert haben. Ein Beispiel. Wer hätte vor Jahren gedacht, dass wir jemals das Wort googeln so selbstverständlich benutzen würden?
Tja, beim Googlen ist es einfacher. Frau Gräfen in Berlin. Wenn Sie sich so öffentlich Gedanken machen über geschlechtergerechte Sprache, dann zeigt das ja, dass Ihnen das besonders wichtig auch ist. Sie gehören der jüngeren Generation an. Was wollen Sie bewirken?
Ja, also es ist mir durchaus wichtig. Was ich bewirken will, ist vor allen Dingen einfach anzustoßen, dass man darüber nachdenkt oder dass Menschen darüber nachdenken, dafür sensibilisiert werden, dass es überhaupt ein Ding ist, dass es eine Möglichkeit ist, eben alle Geschlechter, nicht nur Männer und Frauen, im Sprachgebrauch anzusprechen und nicht nur mitzumeinen, ne, wie es ja so oft so nett heißt. Ja, Sprache macht eben sichtbar oder unsichtbar und es gibt irgendwie so einfache Strategien, mit denen sich das vermeiden lässt, dass Sprache unsichtbar macht und mit denen eben ja eine Sensibilität, auch eine grundsätzliche Sensibilität in Bezug auf Geschlechtergerechtigkeit hergestellt werden kann. Und ich frage mich ziemlich oft, warum man diese Möglichkeit nicht einfach nutzt, die ja da sind. Das ist ja jetzt kein Problem, was irgendwie total unlösbar erscheint.
Jetzt haben wir eben gehört, dass doch sehr, sehr viele auch immer noch denken, das ist so ein Eingriff in die Sprache und das wird alles so umständlich. Mhm. Und ein Hörer sprach von höfisch, also dass das irgendwie sich nicht mehr so richtig rund und stimmig anhört.
Ich fand das auch gerade sehr interessant bei dem Hörer, weil er auch von Wächtern der Sprache gesprochen hat. Das taucht ja unglaublich oft auf, ne? Dass von der Sprachpolizei auch die Rede ist. Und da frage ich mich auch immer, also denken die Menschen das wirklich? So, man wird ja nicht verhaftet. Ne? Es ist ja keine Straftat, nicht sich geschlechtergerecht auszudrücken. Und es gibt ja auch keine Kontrollinstanz. So, wer sollte das sein? Es wird ja nicht, die Leute werden nicht verhaftet. Ja, das genau. Finde ich immer so ein bisschen witzig.
Von Übling,
ja, meinst? Genau, da kann ich das nur bestätigen. Das ist so eine Radikalisierung oder so eine vermeintliche Zwang, der da aufgestellt wird. Ich kenne die Instanz nicht, die diesen Zwang aufstellt. Der wird immer so empfunden, beziehungsweise um das Ganze kontroverser zu gestalten. Ich kann Frau Gräfen nur recht geben, es ist eine Frage des Willens. Und wenn ich das eingesehen habe und die Linguistik hat genug Untersuchungen darüber angestellt, dass tatsächlich, so wie das heute heutige Deutsch funktioniert, Frauen eben sich meistens nicht mal mitgemeint fühlen dürfen, dass man eine bunte Mischung hat. Wenn man willens ist, dann ist es wirklich einfach. Und man sieht ja, wie elegant junge Leute das machen, zu denen ja auch Frau Gräfin gehört. Ich selbst habe da, das gebe ich selber zu, macht das bestimmt nicht so konsequent wie diese jungen Leute, die sie auf der Straße interviewt haben. Das heißt, das kommt. Und das, ich glaube, auch die Aufregung, die jetzt kommt, liegt daran, dass wir im Prinzip schon mitten in diesem Prozess drin sind. Das beginnt ja jetzt nicht. Sondern es fühlen sich jetzt viele verunsichert, weil einfach die junge Mehrheit das einfach macht und man so ein bisschen das Gefühl hat, man bleibt auf der Strecke.
Das ist, darf ich da ganz kurz einhaken, genau, ja. Dass es eben ein Prozess ist, finde ich auch immer so wichtig zu betonen. Ne? Es erwartet ja niemand, dass jetzt alle sofort das perfekt auf dem Schirm haben und keine Fehler mehr machen. Ich mache auch Fehler, so. Ich mache das auch nicht immer perfekt, so. Natürlich nicht. Wir sind ja alle in derselben sexistischen oder sexistisch geprägten Gesellschaft irgendwie aufgewachsen, sozialisiert und völlig logisch, dass das nicht automatisch und von jetzt auf gleich geht. Das ist eben einfach ein Prozess, der am Anfang vielleicht ein bisschen anstrengend, ein bisschen kompliziert erscheint, aber letztlich ist es auch einfach Gewohnheitssache.
Genau, Achim Frank hat sich bei uns gemeldet aus Karlsruhe. Wie ist denn Ihre Meinung,
Frank? Also Joachim Frank und aus der Nähe von Karlsruhe. Okay, so far, so good. Komme ich gleich zum ersten Statement. Englisch. Ich habe drei Sachen kurz zu sagen. Englisch ist meine zweite Muttersprache und ist keine Sprache, in der Gendern nötig oder möglich ist. Trotzdem glaube ich, dass das Denken sexistisch oder antisexistisch im Englischen, und ich verfolge das sehr, genauso gut oder schlecht wie im Deutschen geht. Das hängt also nicht von der Sprache ab. Diese Worf-These ist Unsinn und nicht verifizierbar. Zweitens, ich finde Regelungen, die irgendwo von oben oder von einer bestimmten Schicht kommen, finde ich absolut untragbar. Das erinnert mich an George Orwell, an Neusprech. Ja, lach doch ruhig.
Ja, wir lachen. Lassen wir Herrn Frank vielleicht noch den dritten Punkt sagen.
Ja, vielleicht sollte man einen Hörer, der anruft, nicht unbedingt auslachen. Ich lache ja auch nicht über diese Genderei. Es ist einfach so, dass eine Regelung, die von oben kommt, ist Orwellsch, ist Neusprech. Und es ist keinesfalls so, dass die Jungen die Mehrheit des Gendern gut finden. Ich habe da wirklich meine eigenen Erfahrungen. Und das Dritte ist, wir haben ganz andere sprachliche Probleme, zum Beispiel unsere Substantivitis. Wenn wir immer sagen, die Deutschen oder die Politik oder die irgendwas, das ist so unpräzise und führt so zu falschem Denken, dass wir da mal überlegen sollten, ob wir unsere sprachlichen Werkzeuge etwas schärfen und nicht an so einem Quatsch wie Ärzte und Ärztinnenverband oder so, wo jeder.
Herr Frank, das ist jetzt aber auch ein bisschen respektlos, wenn Sie einfach von Quatsch reden.
Ich würde sagen, keinen Menschen damit diskriminieren. Ich sage, die Sache ist Quatsch. Das ist nicht respektlos. Ich würde nie jemand Ihrer Studiogäste respektlos behandeln.
Herr Frank, lassen wir vielleicht einfach mal unsere Wissenschaftlerin zu Wort kommen, weil Sie eben gesagt haben, die Sapir-Whorf-Hypothese, das ist Quatsch, also dass die Sprache das Denken prägt und dass die Regelung von oben kommen. Da haben wir ja eben schon gehört, das sind keine Regelungen, die von oben kommen. Aber Frau Nübling, sagen Sie vielleicht noch mal aus wissenschaftlicher Seite dazu. Ist das Quatsch?
Nein, überhaupt nicht. Also eben mit dieser Substantivitis ist ein Nebenschauplätze, die lassen wir jetzt mal raus. Und über Anglizismen reden wir heute hoffentlich auch nicht. Also wir reden jetzt über unser Thema. Zum Englischen vielleicht ganz kurz. Das Englische hat sehr viel geringere Probleme, weil Englisch keine Genussprache ist. Wir müssen wahrscheinlich irgendwann auch über unsere drei Genera, also grammatischen Geschlechter, sprechen. Englisch hat kein nominales Genus. Und damit sind die Probleme weitaus geringer. Ich weiß, Englisch hat drei verschiedene Pronomina und da entstehen gewisse Probleme und sind auch längst gelöst, übrigens mit dem there zum Beispiel, mit diesem pluralischen, aber im Singular. Sie kennen das alle. Insofern kann man die nicht vergleichen. Also nicht sagen im Englischen und so weiter. Das ist eine völlig andere Sprache und funktioniert anders. Und wie gesagt, dass das von oben kommt und Orwellsch und so weiter, ich sehe es nicht, ich weiß es nicht, ich kenne nicht die Instanz. Das sind Empfindungen einfach, weil jetzt eben etwas Neues kommt, wird das als imperativ gesehen und das ist es nicht.
Herr Bär wird hier die ganze Zeit schon unruhig. Auf dem Tisch, nicht so auf dem Stuhl. Wir müssen ihn gleich zu Wort kommen lassen. Aber Herr Bär, Sie brauchen noch einen Augenblick Geduld, weil es kommen jetzt erst die Nachrichten. Aber danach sind Sie direkt dran. Ich verspreche es Ihnen.
Wunderbar.
Also nach den Nachrichten geht's weiter hier in der Lebenszeit. Herzlich willkommen zum zweiten Teil der Lebenszeit. Ist eine gendergerechte Sprache wichtig, fragen wir heute, und führt sie zu gesellschaftlicher Sensibilisierung. Und wir haben eben schon heftig ein bisschen darüber gestritten mit unseren Gästen und Hörern, inwieweit geschlechtergerechte Sprache vielleicht manchmal auch etwas sperrig ist, aber auch notwendig ist, sagen die einen. Und Herr Bär, vom Geschäftsführer vom Verein Deutsche Sprache in Dortmund, die einen Aufruf gestartet haben gegen eben das Sternchen, was gesetzt wird in der geschriebenen Sprache, oder eben die Pause, die gesetzt wird. Sie waren eben schon etwas nervös.
Ja, ich möchte eigentlich direkt bei Frau Nübling anknüpfen. Wir haben es hier mit Empfindungen zu tun. Wie sachlich begründet die sein mögen, ist eine völlig andere Frage. Also, wir haben Frauen, die nun, im Gegensatz zu vor 20 Jahren, es als eine Benachteiligung empfinden, dass sie nicht ausdrücklich genannt sind. Wir haben umgekehrt Menschen, die jetzt, was jetzt geschieht, als Nötigung empfinden. Ob das jetzt sachlich gerechtfertigt ist, spielt keine Rolle. Wir gehen hier mit Empfindungen um. Und ich glaube, darauf sollten wir uns mal konzentrieren. Ich habe nämlich die Befürchtung, dass bei all diesem Gewusel nichts Besseres herauskommt, als dass wir einander Lippenbekenntnisse gönnen. Und damit kann im Grunde genommen keiner etwas anfangen. Das schadet der Sache eigentlich nur.
Frau Nübling, sind das nur Emotionen? Also Sie haben doch auch Forschung betrieben über gendergerechte Sprache, welche Auswirkungen sie hat. Also vielleicht erzählen Sie uns da ein bisschen was zu.
Also wir haben das seit circa 30 Jahren eigentlich untersucht und ist in der Linguistik auch bekannt. Ich gebe einfach mal ein paar Beispiele, was man wie untersucht. Zum Beispiel, indem man, also die Versuchspersonen wissen natürlich niemals, worum es wirklich geht, ganz klar. Und dass man zum Beispiel die Leute bittet, Versuchspersonen Geschichten zu ergänzen. Die beginnt wie folgt: Vor der Bäckerei steht ein Rentner, kommt ein anderer hinzu und dann sagt man, bitte spinnen Sie die Geschichte weiter und geben Sie den beiden einen Namen. Und das Gleiche macht man: Vor der Metzgerei stehen zwei Vegetarier und unterhalten sich über XY, und dann kommt immer raus, dass das männlich konzipiert wird. Also es sind Maskulinamen, die stehen zum Teil auch im Singular oder im Plural, und es kommen dabei übermäßig viele männliche Rufnamen vor. Wenn beide gemeint wären, müssten wir ja dann einen gewissen Ausgleich erwarten. Zweitens, Reaktionszeittests. Es werden Leuten Begriffe auf einem Bildschirm eingeblendet, zum Beispiel Baum, dann ein zweiter Begriff, passt der dazu, ist es ein Teil von, zum Beispiel Pferd, Nein-Taste drücken. Aber Baum, Buche, Ja-Taste drücken. Dann kommen aber auch solche Dinge wie Erzieher. Dann wird ein Mann eingeblendet. Für eine andere Gruppe wird eine Frau eingeblendet. Beide drücken Ja, aber die dann die Frau-Taste drücken, die Ja-Taste drücken für die Frau, da ist die Reaktionszeit erheblich länger. Und noch viel mehr dann, wenn nicht von Erziehern, sondern von Piloten, von Geschäftsführern und so weiter die Rede ist, also wenn diese Betätigkeiten auch noch männlich genderisiert sind, sagen wir, also wenn da mehr Männer arbeiten als Frauen, das ist jeweils gestaffelt und das wird natürlich berücksichtigt. Das heißt, die Reaktionszeit eines vermeintlich generischen Maskulinums mit Bezug auf eine Frau ist bedeutend länger, beziehungsweise manchmal drücken die Leute auch sogar auf Nein-Tasten. Das zeigt also, die Erwartbarkeit ist nicht oder geringer vorhanden. Vielleicht noch drittens ein ganz bekannter Test. Man sagt ja immer, die seien so schwer verständlich und man könnte die Information gar nicht mehr entnehmen. Deswegen verwenden wir das Maskulinum. Man hat dann auch verschiedenen Versuchsgruppen Packungsbeilagen gegeben von Medikamenten. Die sollten sie zusammenfassen am Schluss und die wussten wiederum nicht, worum es geht. Und in eine war verfasst in der Patient und so weiter, also im sogenannten generischen Maskulinum. Die andere war verfasst in dieser Beidnennung, also die Patientin oder der Patient sollte das Medikament alle 3 Tage einnehmen. Und die dritte war mit dieser Binnenmajuskel, also mit diesem großen I versehen. Und man hat festgestellt, dass dann die Gruppen, die den Inhalt gleich gut, sie haben alles erfasst, sie haben alles gleich schnell erfasst und ziemlich gleich gut, und zwar Männer wie Frauen, diese Texte wiedergegeben. Das heißt, es stört nicht, es ist kein Hindernis und es ist auch keine Verzögerung der Informationsentnahme zu beobachten.
Jetzt haben wir ein bisschen Futter bekommen, wissenschaftliches. Mhm. Jetzt ist es Zeit, Regina Frey aus Berlin mit dazuzunehmen. Frau Frey, wie ist denn Ihre Position in Sachen geschlechtergerechter Sprache?
Ja, hallo. Ich finde tatsächlich geschlechtergerechte Sprache ziemlich wichtig. Und die Beispiele, die gerade gekommen sind, also die ganzen Studien, die das ja auch belegen, dass das mit dem Mitmeinen einfach nicht funktioniert, das ist ja auch meine Erfahrung. Und ich finde tatsächlich, dass es darum geht, korrekt zu sprechen, und zwar nicht im Sinn von einfach politisch korrekt, weil das ist ja immer der Vorwurf, der gemacht wird. Auch der vorherige Hörer, der dann irgendwie gleich mit Orwell rüberkam und so, sondern es geht um sprachlich korrekte Sprache tatsächlich. Also wenn wir wissen, das funktioniert nicht mit dem Mitmeinen, wenn ich sage Bürger, also der Bürger, dann meine ich nun mal einfach einen männlichen Bürger. Also das generische Maskulinum funktioniert ja nicht im Kopf. Und dann sage ich, wir müssen korrekt sprechen im Sinne von, wir müssen genau das abbilden, was wir meinen. Wir meinen natürlich BürgerInnen, also Männer, Frauen, andere. Und dann muss ich das doch auch sprachlich zum Ausdruck bringen, genau so, weil sonst verstehe ich doch nicht, was der Sinn der Aussage ist. Und das finde ich total wichtig und das wird bisher echt vernachlässigt. Und ich finde halt, ich würde niemandem vorschreiben, wie er oder sie spricht, aber ich würde halt dann schon sagen, wenn jemand nur in der männlichen Form spricht, dann glaube ich, das ist so ein bisschen gedankliche Unflexibilität oder wenn man gemein ist, würde man sagen Faulheit. Und dann müssen die Leute aber auch in Kauf nehmen, dass man sich nicht mehr versteht, weil man nicht mehr über dieselben Dinge spricht. Und das finde ich relativ wichtig. Also ich, mir kommt es darauf an, auf Präzision und um korrekte Sprache im Sinne von genau das zu sagen, was man auch meint.
Ja, Frau Nüning?
Ja, also da kann ich ihr nur recht geben. Und deswegen ist es ja auch so wichtig, dass dann diese wenigen Textsorten, nämlich Rechtstexte und eben offizielle Texte, Prüfungsordnungen und so weiter, die müssen ja ein Maximum an Präzision erreichen. Und genau deswegen wird da auch dieser Präzisionsgrad erfordert. Und ansonsten, ganz wie Sie gesagt haben, wäre es ja wünschenswert, viele würden die Präzision praktizieren, aber niemand muss.
Frau Frey, vielleicht noch mal ganz kurz als Rückfrage. Wie ist das denn in Ihrem Freundes- und Bekanntenkreis? Wird darüber gestritten oder ist es irgendwie normal, dass man eben geschlechtsgerecht spricht?
Also das ist unterschiedlich. Tatsächlich habe ich aber auch mindestens einen Freund, der absolut gegen geschlechtergerechte Sprache ist. Und mit dem streite ich mich auch sehr. Also das ist aber auch okay. Also ich finde es ja auch wichtig, sich darüber auseinanderzusetzen. Und wie gesagt, ich will niemandem vorschreiben, wie Sprache zu benutzen ist. Aber ich finde diese Auseinandersetzung total wichtig. Und alle haben natürlich ihre Gründe, aber ich meine, es wird nicht einheitlich gemacht. Und es wurde ja auch schon gesagt, auch ich spreche nicht immer irgendwie absolut präzise. Das ist nicht so einfach. Aber ich finde, sich damit auseinanderzusetzen, das erwarte ich halt schon von den Menschen, selbst wenn sie dann nicht meine Meinung haben. Das ist ja klar.
Also, danke, Frau Frey, dass Sie sich gemeldet haben. Bettina Brunks aus Saarbrücken ist jetzt mit uns verbunden. Hallo, Frau Brunks, Sie sind Übersetzerin.
Ja, richtig.
Das guten heißt, Morgen erstmal. Ja, guten Morgen, genau. Das heißt, Sie sind unmittelbar ja mit der Sprache. In welche Sprache übersetzen Sie?
Ich übersetze aus dem Englischen ins Deutsche. Und richtig, ich bin quasi tagtäglich mit dem Problem konfrontiert.
Und sind Sie pro oder contra?
Ich bin nicht grundsätzlich dagegen. Eine gendergerechte Sprache ist wünschenswert. Ich finde nur, es wird oft vergessen, dass die deutsche Sprache dafür recht ungeeignet ist. Weil wir müssen ja nicht nur Substantive genderisieren, sondern wir müssen auch Pronomen und Artikel genderisieren. Und wenn ich da jetzt mal ein Beispiel noch gestern aus einer Übersetzung kurz anbringen kann.
Gerne.
Da würde sich dann ein Satz wie, der Projektmanager soll seine Mitarbeiter nach dem agilen Prinzip führen. Würde genderisiert bedeuten, der Schrägstrich die Projektmanager Schrägstrich in soll seine Schrägstrich ihre Mitarbeiter Schrägstrich innen agil führen.
Funktioniert.
Es funktioniert, aber es ist nicht wirklich verständlich. Wenn Sie diesen Satz lesen, müssen Sie mit Sicherheit einige Momente länger lesen, als wenn Sie es in der männlichen oder in der rein weiblichen Form lesen würden. Und wenn Sie es sprechen, funktioniert es schon gar nicht mehr.
Frau Brunks, genau, wie gehen Sie denn davor? dann bei Ihren Übersetzungen? Weil Sie sagen, Sie haben grundsätzlich nichts dagegen, dass man darauf achtet. Also wann entscheiden Sie sich für eine gendergerechte Übersetzung und wann nicht?
Ich frage den Kunden. Und der Kunde entscheidet sich meistens dann dagegen. Ich habe schon Kunden gehabt, die gesagt haben, ja, dann machen wir es rein weiblich, was ich eine tolle Idee fand. Aber wenn Sie einen solchen Text durchgängig haben, also zum Beispiel eine, das sind jetzt Schulungsunterlagen, wenn Sie diese Schulungsunterlagen durchgängig genderisieren, ist es nicht mehr zielführend, weil nicht mehr wirklich zu lesen.
Aber das hat auch Frau Nübling gerade gesagt, beziehungsweise von Studien berichtet, die eben genau belegen, dass das nicht der Fall ist, dass es irgendwie die Lesbarkeit beeinflusst oder die Verständlichkeit der Texte.
Das mag in Studien funktionieren, aber im Alltag.
Im Alltag ist es dann vielleicht mehr oder weniger einfach Gewohnheitssache. Ne? Es ist ja völlig klar, wenn man eben das generische Maskulinum gewohnt ist, dann ist das erstmal ein Moment, der irritiert, wenn man einen Strich oder ein Sternchen oder einen Unterstrich sieht, über den man stolpert. Aber es ist ja auch irgendwie.
Ja, aber ich hätte jetzt diesen einen Satz, da hätte ich jetzt 1, 2, 3, 4 Schrägstriche beziehungsweise Sterne in einem Satz, der vielleicht 1,5 Zeilen lang ist.
Ja, meine Güte. Also ist es wirklich so ein großes Problem, frage ich mich da. Ja. Oder ist es wirklich so, stört es wirklich so sehr, dass da jetzt ein Sternchen ist? Ich meine, es gibt ja auch die Leute, die sagen, das ist irgendwie hässlich und deswegen möchten sie das nicht. Aber es ist ja nicht irgendwie die oberste Pflicht der Sprache, irgendwie den ästhetischen Geschmack zu treffen. Oder also den Sprachfluss, wie gesagt, da gibt es ja einfach genug Studien, die belegen, dass es den Sprachfluss nicht stört.
Frau Gräfen, was Sie jetzt nicht sehen können, Herr Bär schüttelt hier die ganze Zeit den Kopf. Deshalb müssen wir ihn jetzt dran
nehmen. Kann ich mir vorstellen.
Ja, stellen Sie sich das ruhig vor. Es geht ja noch um etwas anderes. Kann ich so einen Text ernst nehmen? Und das ist doch das Problem. Es soll also der Text soll die Zielgruppe erreichen und was geschieht dann? Kann ich zum Beispiel einen Gesetzestext, in dem von Radfahrenden statt von Radfahrern die Rede ist, überhaupt noch ernst nehmen? Ich nehme ihn halt zur Kenntnis, aber er betrifft mein Alltagsleben nicht. Und so fürchte ich, geht es mit vielem in dem Gendern, was wir da machen, dass es eigentlich nicht wirklich ernst genommen wird und dass es letztlich dazu führt, dass wir ja als Lippenbekenntnis, ja gut, dann pausieren wir aber auch da, wo ein Sternchen ist, bei der Aussprache und so, machen wir alles. Und damit haben wir unsere Sünden erledigt. Jetzt dürfen wir dann anschließend wieder grob sein zu den Frauen. Also,
Herr Bär, da stimme ich Ihnen sogar zu, dass es natürlich nicht so viel bringt, wenn man einfach nur die Sprache gendert oder geschlechtergerecht sich äußert und ansonsten überhaupt keinen Wert auf Geschlechtergerechtigkeit legt. Aber ich bin davon überzeugt, dass eben genau ein sensibler Umgang mit Sprache auch dafür sorgt, dass eine grundsätzliche Sensibilität für die Thematik entsteht.
Da stimme ich Ihnen zu. Aber das betrifft dann eigentlich unseren gesamten Umgang mit der Sprache in allem. Wenn wir unser Sprachbewusstsein entwickeln, dann kommen wir wahrscheinlich von ganz alleine darauf, dass man in bestimmten Situationen etwas besser so ausdrückt als so. Es ist einfühlsamer, es ist genauer, es ist präziser, es ist auch mal glatter.
Ich würde gerne noch mal aus einer Mail etwas vorlesen von Marita Bruch. Sie schreibt nämlich: Sprache schafft Tatsachen. Wenn in einer Sprache das Männliche, also die männlichen Begriffe, als das Allgemeine benutzt wird, bedeutet das als unterschwelliger Appell, dass das Männliche als Orientierung dient. Eine männlich überfrachtete Sprache macht Frauen sprachlich unsichtbar. Und das wiederum überträgt sich in das alltägliche Leben. Frauen brauchen eine öffentliche und irgendwann selbstverständliche Würdigung und hohe Achtung ihrer Person. Herr Berg, können Sie Frau Bruch verstehen?
Ich kann sie verstehen, aber ich glaube, wir irren. Wenn Sie mir das Wort Grundschullehrer sagen, dann denke ich an Frauen. Warum? Weil 95 von 100 Grundschullehrern Frauen sind. Sie sind Lehrerinnen. Also diese Festlegung, dass der Lehrer unbedingt ein Mann sein muss, dass wir da vorgeprägt sein, wird doch durch die Wirklichkeit widerlegt. Gott sei Dank.
Da muss man sich doch vielleicht auch mal anschauen, woher das, das kommt ja nicht von ungefähr, das generische Maskulinum. Ne? Vor einer Zeit, in der Frauen noch nicht wählen durften, war es völlig klar, dass sie mit Wähler nicht angesprochen, nicht mitgemeint waren. Ne? Und aus patriarchalen Strukturen heraus entwickelt ist eben schon diese Verknüpfung, also es existiert ja auch einfach keine Sprache, die nicht mit Bildern verknüpft ist. Also wenn ich Grundschullehrer höre, dann denke ich an einen Grundschullehrer, an einen männlichen Grundschullehrer. Und ich glaube, das geht sehr, sehr vielen Leuten so.
Darf ich mich da kurz einmischen?
Klar,
das ist untersucht worden. Und zwar an Kindern. Kinder haben sogar mehrheitlich Grundschullehrerinnen, so wie Herr Bär auch schon gesagt hat. Und wenn man ihnen diese Maskulina vorsetzt und sie Bilder malen lässt, dann werden diese Maskulinen, also die Grundschullehrer, männlich bebildert oder eben gezeichnet. Also das stimmt nicht, dass zumal gerade Kinder, die den Abgleich mit der Realität noch nicht so leisten können, die orientieren sich nur an diesen maskulinen Formen und vergeschlechtlichen die entsprechend. Noch ganz kurz zu der Übersetzerin. Doch, das ist erwiesen. Noch ganz kurz zur Übersetzerin. Natürlich, die Schrägstrichformen sind nicht elegant, da stimme ich eher sogar zu, aber zum Beispiel, und da gibt der Duden ja auch Ratschläge, man könnte auch schreiben, die projektleitende Person, schon ist das Problem aus der Welt. Oder gut, das ist etwas entpersonalisiert. Die Projektleitung soll das und das veranlassen. Das heißt, da gibt es ja eine ganze Menge Alternativen. Man muss nicht immer in diese Schrägstrich-Syntax reinschlittern, um sie dann zu desavouieren. Ich finde sie auch nicht schick.
Frau Brunks, wäre das was für Sie, projektleitende Person?
Das ist in einigen Fällen möglich, aber leider Gottes nicht in allen Fällen. Mhm. Und wie gesagt, ich möchte jetzt hier der Genderisierung der Sprache nicht unbedingt entgegensprechen, obwohl ich mich als Frau eigentlich, ich bin selbstbewusst genug, um mich auch in den männlichen Formen wiederzufinden.
Das heißt, Sie selber würden Sie sich vorstellen als Übersetzerin oder sagen Sie, ich bin Übersetzer?
Nein, wenn ich mich als Frau vorstelle, natürlich nicht. Aber wenn jetzt von Übersetzern die Rede ist als Gruppe, dann fühle ich mich da angesprochen, natürlich, klar. Mhm.
Dankeschön, dass Sie sich gemeldet haben, Frau Brunks. Carsten Bammel aus Berlin ist jetzt dazu geschaltet. Hallo, Herr Bammel.
Hallo, ja, ich kann direkt da anschließen. Ich glaube, es ist ein Verlust an Imprezision, wenn wir das generative Maskulinum aufgeben. Und da möchte ich nochmal betonen, ich fühle mich tatsächlich genötigt, wenn ich eine Aussage mache wie, ich wünsche dem Deutschlandfunk mehr Hörer, dann ist für mich in der Aussage wichtig, dass es Menschen sind, die hören und nicht, dass es ihre geschlechtliche Identität. Das können Männer, Frauen und alles, was dazwischen ist, sein. Und wenn ich gezwungen werde, den, der meine Aussage hört, die geschlechtliche Identität nochmal zu betonen, die überhaupt nicht für mich wichtig ist in dieser Aussage, dann werde ich genötigt, zwei Aussagen zu machen, nämlich ich wünsche dem Deutschlandfunk mehr Menschen, die ihn hören, und das sind Männer und Frauen, und die, die dazwischen sind, kann ich nicht aussagen, weil ich dafür keine Sprache habe. Das heißt, die präziseste Formulierung meiner Aussage ist, ich wünsche dem Deutschlandfunk mehr Hörer.
Aber wer zwingt Sie denn?
Nein, es zwingt mich keiner, nur Sie...
Wer nötigt Sie?
Sie tun so, als ob der Sache der Frauen gedient wäre, wenn wir uns die Möglichkeit nehmen, aus einem Tätigkeitswort einen Nomen zu machen, einen Menschen, der etwas tut, und dann immer wieder betonen, dass dazu auch Frauen gehören.
Das Aber was passiert denn, nicht, was ist denn so schlimm daran, was ist denn so schlimm daran, wenn Sie von Hörern und Hörerinnen sprechen?
Und es ist nicht sprachästhetisch. Und das Dritte ist...
Aber das erste Ziel von Sprache ist ja Kommunikation auch und nicht unbedingt Ästhetik.
Genau. Und meine Kommunikation wird weniger präzise, wenn ich bei einer Sache, wo mir egal ist, welches Geschlecht derjenige, der es tut, hat, ich immer wieder sagen muss, und außerdem gibt es dabei Männer und Frauen, weil das für mich selbstverständlich ist.
Gut, ich möchte Sie auf gar keinen Fall zwingen.
Die wahre Zukunft wäre eine Form, wo wir ausdrücken können, ein Tätigkeitswort zu einem Träger des Tätigkeits, also aus dem Fahren einen Fahrer machen können. Und dann würde er ein Fahrö und wir würden damit meinen Männer und Frauen. Jetzt haben wir aber historisch nur das generative Maskulinum dafür. Aber ich glaube, dass die präziseste Aussage ist, wenn wir dabei bleiben.
Also Sie können total gerne dabei bleiben. Ich habe wirklich überhaupt kein Problem damit, wenn Menschen das für sich nicht irgendwie in ihren Sprachgebrauch aufnehmen wollen. Aber ich frage mich auch immer so ein bisschen, warum regt man sich denn dann überhaupt darüber auf, dass es Menschen gibt, die eben geschlechtergerechte Sprache nutzen?
Vielleicht ganz kurz dazu. Die Intention mag ja hehr sein und durchaus berechtigt sein. Es ist die Frage, aber wird es so rezipiert? Kommunikation besteht nicht daraus, was Menschen meinen. Dann würden 1000 Missverständnisse entstehen, sondern sie müssen immer sicher gehen, dass das, was sie meinen, auch auf Rezipientenseite, also von Hörerinnen, Leserinnen, auch so verstanden wird. Und da haben wir nun mal weit über ein Dutzend Tests, die allesamt zeigen, dass diese Hörer eben männlich oder mehrheitlich männlich vergeschlechtlicht werden.
Ja, das liegt an dieser ER-Endung. Und vielleicht ist es dann ein Versagen der Deutschlehrer, dass sie das generative Maskulinum nicht genug erklären. Und dessen Leistungsfähigkeit, die zu den wunderbaren Qualitäten der deutschen Sprache gehört.
Das hat nichts mit Erklären zu tun, sondern eben mit jahrhundertelangen Sprachgebräuchen. Und das ER ist tatsächlich sogar ein Mittel, aus weiblichen Personenbezeichnungen, aus den wenigen weiblichen männlichen zu machen. Zum Beispiel die Witwe, der Witwer. Da haben wir ein Beispiel dafür, dass ER sehr wohl einen männlich genderisierenden Gehalt hat. Also es ist nicht einfach nur neutral.
Aber grammatisch ist es nicht notwendig, dass es ER heißt. Wir brauchen nur grammatisch eine Funktion, die uns absehen lässt von der Geschlechtlichkeit.
Ja.
Dann würde sie auch erst einholen. Ich betrachte mich selbst als Feministin. Ich glaube, wenn ich von WLAN spreche, denke ich an beides. Also würde ich von mir behaupten. Aber das kann die Sprache natürlich nur ausdrücken, wenn sie solche Verrenkungen macht und ich dann innen und innen sagen muss.
Aber wieso ist es denn eine Verrenkung, wenn man eben eine Möglichkeit nutzt, die schon da ist, statt jetzt eine völlig neue Form zu erfinden? Ich meine,
Verrenkung, als es mehrere Silben und Worte mehr sind, und das widerspricht der Sprachökonomie. Also ich könnte mich kürzer ausdrücken, wenn wir alle einverstanden wären, dass es ein generatives Maskulinum ist, das nicht geschlechtlich ist. Aber Sie haben vollkommen recht. Das ist auch eine Frage, wie es gehört wird.
Genau, ja.
Und das ist dann wieder die Aufgabe nicht nur der Deutschlehrer, sondern wahrscheinlich aller.
Danke, Herr Bammel, dass Sie sich gemeldet haben.
Gerne.
Herr Bär möchte noch unbedingt was sagen.
Ja, wir haben im Kreis, im Verein Deutsche Sprache auch schon Überlegungen angestellt, was wir denn konstruktiv anbieten können für diese ganze Diskussion. Und natürlich sind wir der Frage nachgegangen, gerade ich habe die sogar befürwortet, warum verzichten die dann nicht ganz auf das Maskulinum und verwenden überhaupt nur noch die Feminina? Das ist alles Zeichen des guten Willens, aber letztlich scheitert all das doch daran, dass wir an der Oberfläche uns bewegen und nicht wirklich das bewirken, worum es geht, nämlich um Gleichberechtigung, um die Rechte der Frauen und der Diversen und so weiter und so weiter. Und wir reden hier über Sprache.
Darf ich da an dieser Stelle vielleicht kurz Anatol Stefanowitsch zitieren, einen Linguist, den ich ganz großartig finde. Ach Gott, den, das ist auch nicht unbedingt respektvoll. Der eben sagt, gerechte Sprache allein schafft noch keine gerechte Welt, aber die Verwendung gerechter Sprache zeigt, dass wir eine gerechte Welt überhaupt wollen. Das finde ich irgendwie auch so einen sehr, sehr wichtigen Punkt, ne? Dass es eben auch überhaupt zeigt, dass man bereit ist, Denkstrukturen, Denkmuster, Traditionen auch zu hinterfragen, zu reflektieren, sich selbst zu reflektieren. Und das ist ein sehr, sehr wichtiger Schritt eben auf dem Weg in eine gerechtere Welt für alle Geschlechter.
Ja, das muss ja noch immer noch, es muss ja auch noch praktisch sein, es muss ja auch zu verwirklichen sein. Und wenn also über 70% der Bürger der Meinung sind, dass Sprachgendern eher unwichtig oder sogar sehr unwichtig ist, und das sind Frauen und Männer, das sind junge und alte Leute, dann ist das doch signifikant. Ich kann doch nicht einfach daran vorbeigehen.
Nein? Darf ich da vielleicht kurz einhaken?
Es geht Frau mir auch Hübling. Gar nicht darum um Mehrheiten, sondern es geht nur darum, wie praxisnah, wie praktisch können wir uns denn wirklich verhalten hier? Und es wird schlicht und einfach von den Menschen als von den Bürgern und Bürgerinnen als Nötigung empfunden.
Ja, wenn man diesen
Aufruf. Und das führt zu Lippenbekenntnissen. Und diesen Aspekt ignorieren Sie völlig. Ne?
Frau Nübling?
Wenn man diesen Aufruf mal genau durchgeht, muss ich sagen, also aus linguistischer Sicht stimmt da überhaupt nichts, aber auch nicht ein Punkt. Also ich könnte ihn jetzt auseinandernehmen.
Das geht nicht, was Sie jetzt
linguistisch
sagen.
Ist das, also dass Genus nichts mit Sexus zu tun habe und so weiter, das sind einfach Fehlinformationen.
Frau Nübling, das ist erwiesen, aber ich kann mich jetzt nicht mit Ihnen auf eine linguistische Debatte einlassen.
Das
geht
jetzt
wirklich
leisten.
Nicht. Also es tut mir leid.
Ja, aber da ist ein engster
Zusammenhang. Nein, ich berufe mich auf Eisenberg, auf Glück, auf Meyer, also Dann müssen Sie schon etwas früher aufstehen.
Ich habe auch Größen, auf die ich mich berufe. Okay,
na gut, dann unentschieden.
Lassen Sie doch Frau Nübling mal ausreden.
Ja, eben. Also es ist definitiv ein engster Zusammenhang. Sämtliche Bezeichnungen, die weibliche oder männliche Personen inhärent haben, also Onkel, Tante und so weiter, sind alle entweder femininer oder maskuliner. Das ist ein fast hundertprozentiger Zusammenhang. Den kann man ja nicht vom Tisch wischen. Und die vielberühmten Ausnahmen sind übrigens auch hochinteressant. Das sind Verstöße aus der Geschlechterordnung, da müsste ich jetzt etwas linguistischer werden, aber genau diese viel zitierten Ausnahmen bestätigen die Regel auf unglaublich frappierende Weise. Aber lassen wir es mal, das können wir jetzt nicht ausbreiten. Ich habe für Herrn Bär auch eine ganz salomonische Lösung und auch für den Vorredner. Natürlich ruft man ständig beide Geschlechter auf, wenn man splittet und so weiter. Warum nicht mal generische Feminina und generische Maskulina mischen?
Das Stopp, eine ganze Frau Nübling, Menge. Das ist jetzt unser Zeichen für die Nachrichten. Herzlich willkommen zum letzten Teil der Lebenszeit, wo wir über die gendergerechte Sprache diskutieren. Wie wichtig ist sie Ihnen? Führt es zu einer gesellschaftlichen Sensibilisierung? Sie können immer noch anrufen, 00800 44 64 44 64 ist unsere kostenfreie Durchwahl und dann können Sie auch noch in die Sendung hier bei uns gestellt werden. Jetzt stelle ich vielleicht noch mal die Runde vor für alle diejenigen, die gerade erst sich eingeschaltet haben. Oliver Bär ist hier bei mir im Studio. Er ist Geschäftsführer des Vereins Deutscher Sprache in Dortmund. Von Mainz aus dazugeschaltet ist Professorin Damaris Nübling. Sie ist Sprachwissenschaftlerin an der Universität Mainz. Und Svenja Gräfen aus Berlin ist dazugeschaltet. Sie ist Schriftstellerin und feministische Aktivistin. Jetzt haben wir in der Zwischenzeit sehr, sehr viele Rückmeldungen bekommen von Hörern und Hörerinnen, die sich beklagt haben darüber, dass unser erster Hörer Joachim Frank ausgelacht wurde. Von zwei der Gäste, nämlich von Frau Nübling und Frau Gräfen. Jetzt müssen wir Ihnen beiden die Gelegenheit geben, da nochmal drauf Bezug zu nehmen, weil das scheint unserer Hörerschaft wichtig zu sein.
Also ich habe den Herrn Frank definitiv nicht ausgelacht. Ich habe gelacht, auf jeden Fall. Einfach, weil ich es wirklich so ein bisschen witzig fand, dass wir haben ja vorher auch schon darüber gesprochen, dass es eben kein Zwang, nichts von oben, keine Nötigung und so weiter ist. Und dann kommt eben genau dieses Argument immer wieder und man dreht sich so ein bisschen im Kreis. Und es war einfach also ich weiß nicht, ich konnte einfach nicht an mich halten, aber ich habe das in keinster Weise böse gemeint dem Herrn Frank gegenüber, um Himmels Willen. Ich möchte ihm auch überhaupt nichts aufzwängen. Er kann das sehr, sehr gerne so machen, wie er das für sich für richtig hält. Aber ja, ich weiß nicht. Ich finde immer, so eine Diskussion führt so ins Nirgendwo, wenn man immer wieder sich das nur so hin und her wirft. Ja, aber das geht doch nicht und das macht doch alles kompliziert und das ist doch ein Zwang. Und dann kommt von der anderen Seite, nee, es ist kein Zwang, aber es ist doch ein Zwang. So das bringt einfach irgendwie nicht weiter.
Ja, also dem schließe ich mich an, selbstverständlich. Also ich bin sehr für sachliche Diskussionen, auch für die Wahrnehmung der Linguistik. Es sind dann manchmal so Übertreibungen, Orwell, die dann eben so einen Effekt verursachen.
Aber oder die Salzstreuerin.
Ja, natürlich, genau, so diese sattsam bekannten Übertreibungen. Und deswegen bekennen die einfach schon und dann kommt dieser Effekt auf. Also kein... Ich bin sehr für Aufklärung und ich diskutiere auch sehr gerne, gerade sachlich. Also nicht so gemeint.
Lassen wir noch einen Mann zu Wort kommen. Henrik Buschmann hat geschrieben, als Mann bin ich grundsätzlich positiv eingestellt gegenüber einer gendergerechten oder auch genderneutralen Sprache. Was mich nervt ist, dass ich diese Debatte schon seit 30 Jahren erlebe, ohne dass etwas wirklich passiert. Aber ist das die Schuld der Männer? Fragt er.
Gute Frage. Ich glaube, es ist eher generell die Schuld der KritikerInnen beziehungsweise der Menschen, die nicht nur Leute, die eben geschlechtergerechte Sprache verwenden wollen, das tun lassen, sondern die wirklich sich dagegen auflehnen. Ne? Also wie ja auch die Petition eben des Vereins für deutsche Sprache, wo es dann auch mit Worten um sich geworfen wird, wie eben Gender-Unfug. Ne? Das ist dann auch nicht mehr weit zu Gender-Wahn der AfD und Konsorten. Und ich glaube, dadurch wird es natürlich sehr emotional auch einfach immer, auch durch die Begrifflichkeiten, die verwendet werden in der Debatte. Und es sind Baby-Steps. Ne? Es geht immer so ein paar Schritte vor und dann wieder ganz, ganz viele zurück. Und deswegen glaube ich einfach, dass es nicht nur an Männern liegt, um Gottes Willen. Nein, es gibt viele Männer, die feministisch bzw. geschlechtergerecht sprechen.
Ja, und ich sehe es auch ein bisschen optimistischer. Ich glaube, es hat sich unheimlich viel getan, schleichend sozusagen, demokratisch getan. Und wir sind jetzt an so einem Kippmoment, wo einfach jetzt so viele Menschen gendergerechte Sprache auch wirklich verwenden. Wenn sie Texte lesen aus den 60er, aus den 50ern, ich habe zu Hause ein Buch im Regal stehen, das heißt Schweizer, das musst du wissen. So würde man ja keinen Buchtitel mehr nennen und meinen, dass damit auch die Schweizerinnen gemeint seien. Das war eine ganz andere Sprache früher. Es hat sich viel getan und ich glaube, wir sind jetzt in einem Moment, wo es so weit kippt, dass eben diejenigen, die sich nicht bemüßigt fühlen, ihre Sprache zu ändern und auch nicht müssen, dass sie so ein bisschen aufs Abstellgleis geraten. Ich glaube, das ist dieser Effekt. Hm. Vielleicht darf ich ein ganz kleines Beispiel aus der Sprachgeschichte bringen. Wir wissen mittlerweile aus der Sprachgeschichte, dass Veränderungen in der deutschen Sprache mit ziemlich genauem Abstand von 50 Jahren dann von zeitgenössischen Grammatikern, zum Beispiel die Substantivgroßschreibung, kritisiert werden. Und wir haben immer gedacht, diese Grammatiker, die greifen ein in diese Entwicklungen der Sprache. Nein, wir wissen mittlerweile, das ist schon durch oder fast durch. Und dann melden die sich zu Wort und kritisieren das. Und in dieser, da sehe ich so gewisse Parallelen.
Herr Bersi, wollt noch so direkt was dazu sagen?
Ja, das ist nicht nur ein versöhnlicher Einwurf, sondern ich glaube, Frau Gräfen ist auf dem richtigen Weg mit Poetry Slamming, also auf künstlerische Weise das Thema aufzugreifen. Das wird sehr viel mehr zur Sensibilisierung beitragen, als wenn wir hier anscheinend akademische Gespräche führen und uns nicht einig werden darüber, dass die einen das als Nötigung empfinden und die anderen lehnen das Wort ab. Also das bringt uns nicht weiter.
Andreas Wajrowski hat noch geschrieben, meiner Meinung nach ist die ganze Diskussion total übertrieben. Jeder soll gleichberechtigt und gleichwürdig behandelt werden. Aber diese maßlose Diskussion erweckt den Eindruck, dass es keine anderen, wichtigeren Probleme gibt.
Oh, darf ich dazu was sagen?
Ja.
Das finde ich immer, also um Gottes Willen, das ist auch kein Auslachen. Ich freue mich nur, dass das Argument dann auch noch kommt. Gibt es nichts Wichtigeres? So, ich bin eigentlich kein Fan von Derailing, also davon vom Thema der Diskussion abzulenken, was das ja letztendlich ist. Ne? So gibt es nichts Wichtigeres. Damit kann man jede Diskussion beenden letztendlich oder ins Leere laufen lassen. Gibt es denn nichts Wichtigeres, als sich darüber aufzuregen, dass Leute vorschlagen, sich geschlechtergerecht auszudrücken oder geschlechtergerechte Sprache zu verwenden? Also das könnte man ja genauso zurückfragen. Wenn man das nicht tun möchte oder wenn man die Debatte nicht, die Diskussion nicht führen möchte, dann lässt man es bleiben. Aber wieso lässt man denn dann diejenigen nicht in Ruhe, die eben sich für geschlechtergerechte Sprache und für einen Wandel in der Gesellschaft einsetzen?
Edith Bolt aus Berlin. Warten Sie vielleicht einen Augenblick, Frau Gräfen, weil wir Frau Bolt jetzt erstmal dazu nehmen möchten. Aus Berlin hat sie angerufen. Hallo, Frau Bolt.
Ja, hallo. Ich bin am Apparat,
ja. Ja, schön, dass Sie sich gemeldet haben. Und wie ist denn also Ihre Meinung?
Meine Meinung ist, ich fange mal so an. Ich bin 73 Jahre alt, bin in der DDR aufgewachsen und bin in all diesen Jahren nie auf die Idee gekommen, wenn von Lehrern, was ich uns auch war, Bürgern, Wählern und so weiter gesprochen wurde, dass ich mich nicht angesprochen gefühlt hätte. Ich wäre überhaupt nicht in den Sinn gekommen. Das war kontextabhängig. Wenn natürlich ganz konkret von einer Frau die Rede war, haben wir natürlich auch Lehrerin oder einer Bürgerin eher weniger gesprochen. Also ich verstehe nicht, wieso sich so viele Frauen nicht angesprochen fühlen könnten. Ich glaube, dass es ein Generationsproblem ist und offensichtlich mangelndes Selbstbewusstsein. Dann möchte ich noch sagen, dann möchte man doch das Wort Mensch gleich mal ändern. Das ist ja nun wirklich ein Skandal. Die Menschen, da möchte ich bitte auch die Menschinnen haben. Dann möchte ich noch etwas sagen zu der Forschung. Die Ergebnisse der Forschungsarbeit sind genau bereits ein Ergebnis der Genderisierung. Wir hätten früher nicht sofort nur an Männer gedacht. Jetzt aber wissen wir, wenn nicht die weibliche Form genannt wird, ist nur ein Mann gedacht. Aber das war früher nicht so. Also, ich meine, Sie können es ja noch eine Weile weitertreiben. Wir Alten erlauben uns, ein bisschen stur zu bleiben. Und dass man darüber, dass Sie jetzt so tun, als würden wir die anderen das nicht sagen lassen wollen, das ist insofern Unsinn. Alle offiziellen und öffentlichen Behörden müssen offensichtlich, weiß ich nicht, eine Eigenverpflichtung, alles doppelt sagen und schreiben. Ich selber schalte ab, wenn es mir zu viel wird mit den Schülerinnen und Schülern, mit den Lehrerinnen und Lehrern, mit den Wählerinnen und Wählern. gut. Danke, das war meine
Frage. Danke, dass Sie sich gemeldet haben, Frau Bold. Vielleicht noch eine kurze Frage. Ist das eigentlich durchgehend bei Ihnen in der Familie so? Oder haben Sie Kinder beispielsweise?
Ja, zwei Töchter.
Und wie sehen die das?
Ja, ich frage mich auch manchmal, ob sie zu wenig sensibilisiert sind. Sie meinen, ach, Mutter, regt dich doch nicht so auf. Ja, also sie sind nicht so sensibilisiert wie ihre Teilnehmer dort. Aber,
und wie nutzen Sie die Sprache? Sagen Sie gerne irgendwie der Arzt, die Ärztin? Oder legen Sie da, wie Sie...
Kann ich auf keinen Fall sagen. Geht zum Arzt. Und übrigens, ein praktischer Hinweis. Es wäre ja wirklich der Plural an vielen Stellen üblich, wie es die Engländer machen. Da muss man dann nicht auch noch doppeln. Gucken Sie mal, die Ärzte. Nein, wir müssen auch noch sagen, die Ärztinnen. Da ist ja nicht mal ein ER hinten dran. Studenten, würde doch wunderbar klappen. Ich war auch Student. Ich bin nicht auf die Idee gekommen, dass ich damit nicht gemeint sein könnte. Zumal wir viel mehr weibliche waren, nebenbei bemerkt.
Danke, Frau Bold, dass Sie sich gemeldet haben.
Also das war's.
Danke. Herr Bär würde direkt da gerne noch was zu sagen.
Ja, der Gesichtspunkt kam eben schon auf. Wir dürfen nicht vergessen, je mehr Stadtverwaltungen zum Beispiel sich an Hannover, Gießen und Augsburg anschließen, desto größer wird die Kluft zwischen Verwaltung und Bürger. Denn es wird diese Sprache schlicht und einfach von den Bürgern so nicht ernst genommen. Und ich finde, wir sind da auf dem falschen Wege.
Ja. Ich weiß nicht, woher dieser Eindruck kommt, dass es so grundsätzlich nicht ernst genommen wird, beziehungsweise dass es der falsche Weg ist. Das ist ja auch irgendwie, ne, dadurch, dass es kein Eingreifen oder kein Eingriff von oben ist oder eine Veränderung von oben, das ist ja irgendwie eine Reaktion auf einen Wandel, der schon stattgefunden hat. Also wenn jetzt, weiß nicht, eine Stadt wie Hannover das eben...
Na, verzeihen macht, Sie, wenn Sie einen Brief von der Stadtverwaltung bekommen, da werden Sie auf dies oder jenes hingewiesen, das empfinden Sie als ein Schreiben von oben. Das ist nun mal so.
Naja, aber das hat ja dann erstmal nichts damit zu tun, dass dass die Sprache, die dort verwendet ist, von oben vorgeschrieben wird.
Ja.
Das ist dann einfach eine Sprache, die verwendet wird. Also eine Sprache ist ja auch nichts, was irgendwie so über der Gesellschaft schwebt und so unantastbar ist.
Frau Gräfin, ich würde gerne noch eine Hörerin zitieren, die da auch etwas skeptisch ist. Irene Maria Klöppel aus Köln hat geschrieben: Glaubt denn wirklich ein Mensch, dass sich an der durchaus existierenden Benachteiligung von Frauen durch diese Sprachakrobatik etwas ändert? Vielleicht eine Frage an Frau Nübling.
Ja, also wie gesagt, Sprache ist ja sowohl Produkt von historischen Sprachäußerungen als auch eben ein Fenster, wie wir Wirklichkeit wahrnehmen. Und wir transportieren natürlich sehr alte Geschlechterrollen und eben dann auch diesen Male-Bias, also diese starke Vermännlichung noch immer mit aus den letzten Jahrhunderten. Und tatsächlich, das prägt schon unsere Wahrnehmung und ändert auch unsere Gesellschaft natürlich nicht eins zu eins und nicht sofort, aber es ist ein ständiger Prozess, wenn wir die Sprache etwas symmetrisieren, dass wir dann auch weiterkommen. Also ist nicht das einzige Mittel, aber es ist ein sehr wichtiges Mittel, weil wir doch ziemlich viel sprechen am Tag, also und Wirklichkeit über Sprache konstituiert wird.
Frank Pörschke aus Wolfsburg ist jetzt mit uns verbunden. Hallo, Herr Pörschke.
Ja, schönen guten Tag.
Wie ist denn Ihr Eindruck? Gehören Sie zu denjenigen, die gerne eine gendergerechte Sprache auch nutzen und das als innovativ und gut ansehen oder eher Gegner?
Na, ich bemühe mich. Ich bin 62 Jahre alt, habe eine 22-jährige Tochter und einen 30-jährigen Sohn und bemühe mich, beiden Geschlechtern und vielleicht auch noch anderen Orientierungen gerecht zu werden. Das ist schwierig, aber ich halte diese Hinweise auf Umständlichkeiten, Schreibschwierigkeiten mit Sternchen, mit Schrägstrich. Übrigens, ich bemühe mich um Sternchenschreibweise in letzter Zeit, für vorgeschoben. Es geht aus meiner Sicht immer darum, dass zwar Sprache nicht alles ist, aber ich würde es mal so sagen, Sprache prägt Gesellschaft. Sprache prägt auch Machtverhältnisse, Herrschaftsverhältnisse und Diskriminierung. Und deswegen bin ich der Meinung, dass, ich sag mal, wir Männer uns befleißigen sollten. Ich fand gerade interessant den Hinweis einer Dame aus der ehemaligen DDR, aber ich sag mal, als gelernter Westdeutscher, Sprache hat auch im Westen und vielleicht nicht nur Frauen an den Rand gedrückt. Und ich finde es richtig, wenn wir so diskutieren und auch kritisch diskutieren, aber ich denke, wir müssen die Gleichberechtigung auch dort durchziehen.
Herr Pörschke, ich finde das ganz interessant, dass Sie gerade sagen, auch wir haben die Frauen mit der Sprache an die Wand gedrückt, dass Sie das so formulieren. Haben Sie das tatsächlich, dieses Gefühl?
Naja, ich bin seit über 40 Jahren auch ein bisschen politisch tätig und habe vor 30 Jahren vehement dagegen gesprochen, Quotierung einzuführen, weil ich immer gesagt habe, damals, kluge Frauen setzen sich durch. Ja, das haben einige auch, aber nicht alle kluge Frauen. Ich habe immer gesagt, klar, es gibt dumme Männer und dumme Frauen, die Klugen setzen sich durch. Das stimmt aber nicht. Weder in der Politik noch so woanders. Ich habe auch viele Jahre in der Industrie gearbeitet. Auch da sind Frauen immer noch mal in der Not gewesen, besser zu sein. Und das macht sich auch fest an Sprache. Aber soweit glaube ich, dass Sprache dazu beiträgt. Nicht alles ist, aber dazu beiträgt.
Können Sie denn nachvollziehen, die Argumente, die ja jetzt auch von vielen Hörern und Hörerinnen kamen, von Herrn Berg kommen, dass das doch etwas Aufgesetztes ist von oben, dass das nicht wirklich dazu führt, dass es mehr Geschlechtergerechtigkeit auch gibt? Können Sie diese Argumente nachvollziehen oder sagen Sie, nö, das ist eigentlich
ja, gar nicht? Ja, natürlich kann ich die nachvollziehen. Aber ich sage mal, gesellschaftlicher Wandel ist immer mühsam und löst immer Widersprüche aus und stellt dann selbst ja auch in Frage, auch mit seinen formalistischen, tradierten Überzeugungen. Nachvollziehen kann ich das. Ich halte es trotzdem für falsch, sich nicht zu bemühen und diese Aufgeschlossenheit auch zu üben. Darum geht's.
Danke, Herr Pörschke, dass Sie sich gemeldet haben. Peter Kamba hat noch geschrieben, und zwar: als Autor von Sachbüchern und Prosa suche ich geschlechtsneutrale Formulierung. Da zeigt die deutsche Sprache, dass es sehr gewitzt ist, aber auch ich nenne ausgeschrieben beide Geschlechter. Sprecherinnen und Sprecher in Reden stört das überhaupt nicht, sondern ist rhetorisch wirkungsvoll. Auch vermeide ich konsequent Sätze mit den Allerweltswörtern Mann, wie man sagt, oder verschwende im mündlichen Ausdruck Mann, Frau sagt. Also ist das nicht dann auch manchmal, hört sich das nicht auch ein bisschen komisch an, wenn man sagt Mann, Frau sagt, Frau Nübling?
Ja, jetzt gerade beim Mann tatsächlich ist es so, dass es wirklich generisch ist und man ja auch durchaus weibliche Kontexte, wie bekommt man sein Kind oder sowas, geht ja für die allermeisten. Da sehe ich das Problem weniger. Also ich sehe da durchaus eine Gradualität insgesamt. Wenn es jemand macht, warum nicht? Also ich denke immer, das ist Demokratie und ich finde, mich stört das überhaupt nicht, im Gegenteil. Aber da ist es weniger nötig, sagen wir mal, als jetzt bei Personenbezeichnungen im Singular. Da ist es am prekärsten. Also nur zu, ich sage immer, Demokratie ist eine Zumutung, das ist ganz klar, das wissen wir. Und die Sprache erfährt gerade eine Demokratisierung und der schauen wir zu.
Frau Gräfen, Sie als Schriftstellerin, wie gehen Sie damit um? Sehen Sie das auch als, also die Sprache als Mittel, mehr Demokratie durchzusetzen?
Auf jeden Fall. Also zunächst mal sehe ich es nicht als Einschränkung, was ja, glaube ich, auch viele Menschen, die eben beruflich mit Sprache zu tun haben, tun, sondern als eine Herausforderung. Es geht natürlich auch nicht alles sofort. In Prosatexten, also in meinen Romanen zum Beispiel, habe ich keine geschlechtergerechte Sprache im Sinne von Sternchen oder Gender Gap verwendet, sondern eher so mit Partizipien gearbeitet und da auch so ein bisschen herumexperimentiert und eben auch andere Wege gesucht, wie ich eben keine Diskriminierungen fortschreibe oder keine Rollenbilder fortschreibe. Ich habe aber auch schon Texte gelesen, auch fiktionale Texte, und experimentiere da auch in Erzählungen, in kürzerer Prosa mit einfach Sternchen zu verwenden. So, warum nicht? Ich glaube, man muss es einfach machen und dann wird sich das mit der Zeit vielleicht auch, die Leute werden sich daran gewöhnen, auch LeserInnen werden sich daran gewöhnen. Und ich finde, gerade wenn man beruflich mit Sprache zu tun hat, finde ich es zum einen sehr, sehr wichtig, dass man sich klar macht, was für eine Macht Sprache hat und was für eine Macht auch Geschichten haben. Und zudem auch, ich weiß nicht, in jedem anderen Beruf ist es doch auch üblich, dass man sich fortbildet, dass man dazulernt. Warum sollte da ein Beruf, der mit Sprache zu tun hat, eine Ausnahme sein?
Herr Bär, Sie haben mir vor der Sendung erzählt, ein paar Informationen zu Ihren Mitgliedern im Verein. Und da sind ja viele auch, die im Ausland leben, also Lehrerinnen und Lehrer, die im Ausland leben und denen es besonders wichtig ist, dass es eben keine geschlechtergerechte Sprache gibt, in Anführungsstrichen. Warum ist das so?
Na, das wäre ein Missverständnis. Das können wir gar nicht behaupten. Also wir haben halt sehr viele Mitglieder im Ausland, denen die deutsche Sprache wichtig ist. Aber wir haben keine Aussage von ihnen, dass ihnen jetzt das Sprachgendern besonders wichtig oder unwichtig wäre.
Also da dann habe ich uns, das falsch verstanden wahrscheinlich.
Dann hätten wir uns missverstanden, ja. Aber darf ich vielleicht gleich anknüpfen bei Frau Gräfen? Ich glaube wirklich, dass unsere Experimentierfelder, die sind, wo Sie tätig sind, ich selber schreibe auch, ich lese auch sehr viel, da können wir ausprobieren, was funktioniert. Und wenn es ankommt, dann ist es ja gut. Wenn es nicht ankommt, dann geht's nicht. Nein, also Radfahrende kommen nicht an, aber was fällt uns Besseres ein? Wir können experimentieren. Ich glaube, an dem Punkt können wir uns treffen.
Ja, das ist doch schon mal was.
RadfahrerInnen.
Ja, wäre eine Möglichkeit.
Schau an.
Tanja Wesselmann hat noch geschrieben, sie sagte, ich spreche mich für eine gendergerechte Sprache aus, bei der bei den Berufen und Funktionen beide Geschlechter vorkommen, wie es die Bundeswehr seit vielen Jahren macht, weil sie immer von Soldatinnen und Soldaten spricht. Ähnliches gilt für Wählerinnen und Wähler, Intendantinnen und Intendanten und so weiter. Warum ist das so wichtig? Die Zeiten der alten weißen Männer sind vorbei, schreibt sie. Das zeigt der heutige Shitstorm gegen den Politiker Palmer, der sich gegen eine Werbung der Bundesbahn gewandt hatte, weil ihm dort die alten weißen Männer fehlten. Ganz in Deutschland empörte sich über Boris Palmer. Also, Sie schmunzeln schon, Herr Bär.
Machen Sie mal ruhig weiter.
Ja, das wollen wir jetzt schon wissen.
Ja, ich bin in dieser Runde der einzige alte Mann mit weißen Haaren hier. Also,
Da geht es ja nicht unbedingt um weiße Haare, sondern vor allen Dingen um weiße Privilegien.
Ja. Und das disqualifiziert mich. Ich habe auch gelesen, ich darf als Mann zum Beispiel auf keinen Fall meine Mutter erwähnen. Habe ich mir die ganze Zeit auch verklemmt. Nein, aber Scherz beiseite. Lassen Sie uns ruhig weiter experimentieren, was funktioniert und was nicht funktioniert, was ankommt. Ich meine, wenn ich vor Leuten stehe und mit ihnen spreche, dann habe ich ja meine Augen. Ich sehe ihnen ja in die Augen und ich sehe ja, was ankommt. Ich sehe, wo ich nachhaken muss, wo ich überspringen kann. Wenn ich schreibe, dann habe ich meine Leser vor mir und ich lese nochmal. Wie kann man das missverstehen? Wie kann man es verstehen? Ist es glatt? Funktioniert es? Ja, da müssen wir weiter probieren. Aber bitte nicht so stur, also auf, mein Gott, wenn statt Maskulinum, Femininum, Neutrum, wir gesagt hätten Alpha, Beta, Gamma, dann hätten wir den größten Teil dieser heute besprochenen Probleme überhaupt gar nicht erst bekommen.
Cornelia Damm aus Bremen ist noch zu uns geschaltet. Frau Damm, ist das ein Problem mit der geschlechtergerechten Sprache oder nicht?
Es scheint eins zu sein, was mir sehr auffällt, ist, ich grüße Sie, was mir sehr auffällt, ist, dass in Diskussionen die Emotionen auf der Männerseite sehr oft sehr hoch gehen. Und zwar habe ich noch nicht verstanden, weswegen das so ist. Ich wollte mit einem Satz kurz dokumentieren, wie für mich das über die Jahrzehnte funktioniert. Ich bin jetzt 60 Jahre und ich habe vor 30, 35 Jahren mir angewöhnt, den Satz zu benutzen, Übung macht die Meisterin. Den kennt man ja nur in der männlichen Ausprägung. Und der kam mir damals sehr eigenartig vor. Inzwischen benutze ich den ganz fließend. Ich habe für mich festgestellt, ich bin männlich sozialisiert, also generisches Maskulinum. Ich habe mich immer untergeordnet. Das klappt bei mir nicht mehr. Und zwar nicht, weil ich das nicht möchte, sondern weil ich es nicht mehr kann. Und ich habe das gemerkt, als ich Briefwahl gemacht habe, wo ich als Wähler unterschreiben soll. Da gibt es einen Wahlschein, wo ich bestätigen muss, dass ich bin. Und das Problem ist, es kann sein, dass diese Stimme ungültig gezählt wird, weil ich auf diesem Wahlschein etwas aufschreibe. Und das ist kann gewertet werden als eine Urkunde und dann ist es eine Urkundenfälschung. Das kann bestraft werden. Da ich aber gerne an jeder demokratischen Wahl auch als Briefwählerin teilnehmen möchte, habe ich jetzt einen Wahlwiderspruch beim Bundesverfassungsgericht liegen. Das kann sein, dass das funktioniert, aber es kann auch sein, dass es nicht funktioniert, weil das Grundgesetz nur das generische Maskulinum kennt. Und dann kann es juristisch so entschieden sein, das Grundgesetz hat nur diese Sprache. Ich bin gespannt, was passiert als Urteil. Ich habe nur festgestellt, ich kann mich nicht mehr den männlichen Formulierungen unterordnen oder zuordnen, wenn es benutzt wird. Es funktioniert einfach nicht mehr. Hm. Und ich denke auch, Sprache ist sehr wandelbar und es ist etwas, was sich im Lauf der Zeit einfach von alleine auch ändert. Und Menschen in ihrem Leben ändern Sprachbenutzung und es ist extrem emotional, Sprache, und ich bin sehr gespannt, wie viele Jahrhunderte es noch braucht, bis wir auch dann Formen eventuell finden, die eine Gleichberechtigung aller Menschen, Männer, Frauen und alles, was dazwischen ist, diesem Rechnung trägt.
Danke, Frau Damm, dass Sie sich gemeldet haben. Und ich habe noch eine schöne Schlussmeldung von einem Hörer, Stefan Hage. Er schreibt nämlich, wir sind doch eine Demokratie. Wie wäre es also, wenn wir einfach mal eine repräsentative Meinungsumfrage machen, ausschließlich unter Frauen, ob sie sich falsch verstanden fühlen oder nicht? Und ich denke, das ist vielleicht dann ein Appell an die Politik. Wenn Sie sich noch melden wollen, heute Nachmittag wird nochmal diskutiert in der Sendung Medias Res im Dialog über geschlechtergerechten Sprachgebrauch in den Medien. Für heute verabschiedet sich am Mikrofon in der Lebenszeit Bettina Köster.